diesen schwungvollen Tönen »Geh aus, mein Herz, und suche Freud« begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserer Bibelstunde heute im Mutterhaus. Und jetzt bete ich einfach dafür. Und Herr, das dürfen wir dir jetzt einfach auch sagen. Danke, dass wir wieder hier sein dürfen. Danke für dieses Vorrecht, miteinander unter deinem Wort zu sein und zu wissen, du bist da, um uns zu segnen, um zu unserem Herzen zu reden. Danke, dass wir dich auch schon wieder mit Liedern loben dürfen. Aber du hast auch gehört, was in unserem Herzen erklungen ist. Vielen Dank, Herr, dass du des Lobes wert bist. Und wir danken dir, dass du jetzt auch in Villingen bist, auch an vielen anderen Orten, wo schon Freizeiten stattfinden. Segne du die Familien. Lass doch dein Wort Herzen aufrichten. Lass Menschen zu dir finden. Das möchten wir dich so von ganzem Herzen für diesen Sommer erbitten. Danke, dass du unsere Schwestern stärkst, dass du in Haus und Küche der Gegenwärtige bist, um Kraft zu geben. Danke, dass du auch die ehrenamtlichen Mitarbeiter mit Freude und mit Ideen erfüllst, unter diesen geänderten Bedingungen Kinder- und Jugendprogramm zu machen. Und wir danken dir jetzt, dass du in unserer Mitte bist. Danke, dass du uns begegnen willst. Amen. Vier Wochen ist jetzt her, als wir hier in der Bibelstunde zum ersten Mal das Buch Jesaja miteinander aufgeschlagen haben. Es trägt ja seinen Namen nach dem gleichnamigen alttestamentlichen Propheten. Jesaja zählt zu den sogenannten vorexilischen Propheten. Das heißt, er wirkte vor der Wegführung Judas in die babylonische Gefangenschaft, während Jeremia, Hesekiel und auch Daniel seinem Volk diente während der babylonischen Gefangenschaft. Man nennt Jesaja den König der Propheten. Zugleich war er auch ein Evangelist oder der Evangelist unter den Propheten, weil er wie kein anderer die Leiden und das Sterben des Gottesknechtes seinem Volk vor Augen stellte. Über seine persönlichen Verhältnisse wissen wir fast nichts. In Kapitel 1 wird uns nur der Name seines Vaters Amoz genannt und die Könige, in deren Regierungszeit seine über 50-jährige Dienstzeit fiel. Im weiteren Verlauf des Buches erfahren wir, dass Jesaja verheiratet war und dass seine Frau als Prophetin bezeichnet wird. Aus dieser Ehe sind dann zwei Söhne hervorgegangen, denen Jesaja sehr symbolträchtige Namen geben sollte. Was wir aber vor allem über Jesaja erfahren, ist seine Berufungsgeschichte, die uns in Kapitel 6 berichtet wird. Sie gehört zum gewaltigsten, was uns dazu von einem Propheten des Alten Testaments überliefert ist. Und um diese Berufungsgeschichte soll es uns heute Nachmittag gehen. Und wenn wir gleich den Text miteinander lesen und anschauen werden, dann fragen wir uns vielleicht, war Jesaja etwas Besonderes, dass er eine solche Gottesschau erleben durfte? Wie wir sie hier gleich hören werden, hat er es vielleicht sogar besonders verdient? Und war er besonders qualifiziert oder begabt, dass ihm Gott ein solches Amt übertrug? Ich möchte die Antwort noch etwas hinausschieben an den Schluss und zunächst mit einer ersten Überschrift beginnen. Jesajas Schau auf den Thron Gottes. Und ich lese dazu die Verse 1 bis 4. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte 6 Flügel. Mit zweien deckten sie ihr Antlitz, mit zweien deckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, »Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll.« Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus ward voll Rauch. Es ist Jesaja noch ganz deutlich in Erinnerung, wann er dieses Erlebnis hatte, von dem er uns hier berichtet, im Todesjahr Usias. König Usia war eine lange Regierungszeit beschieden, von 779 bis 739, also 40 Jahre. Und diese Zeit bedeutete für Israel, für Juda eine Zeit machtvollen und glücklichen Friedens. Danach trat in der Geschichte Judas eine verhängnisvolle Wende ein, die mit dem völligen Zusammenbruch auch dieses Südreichs endete. Und trotz aller Gnadenerweisungen Gottes strebte Juda nach Macht und Geltung bei den heidnischen Völkern und versuchte durch Bündnisse mit ihnen seine Zukunft zu sichern, anstatt auf Gott zu vertrauen. Jesajas Auftreten und das seiner Nachfolger war praktisch der letzte Versuch Gottes, sein Volk zu sich zurückzuführen. Würden sie aber weiter ihr Leben und ihre Zukunft selber bestimmen wollen, müsste auch Juda das Schicksal des 10-Stämme-Reiches, also des Nordreiches, teilen. Jesaja sah den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Diese Schau, in die er uns nur andeutungsweise hineinblicken lässt, hat er sein ganzes Leben lang in seinem Herzen bewahrt. Obwohl Jesaja den Herrn sah, sagt er uns nur etwas über die Höhe und Erhabenheit seines Thrones und über die tief herabhängenden Säume seines königlichen Gewandes, die den ganzen Tempel ausfüllten. Er sagt nichts über Gottes Aussehen. Auch von Abraham wissen wir, dass ihm dieser Herr der Herrlichkeit einmal in Mesopotamien erschienen ist. Und dieses Erfahren der Herrlichkeit Gottes hat Abraham befähigt, diesem Herrn der Herrlichkeit zu folgen: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und dieselbe Herrlichkeit offenbarte sich, als der Sohn Gottes Mensch wurde. Davon schreibt der Johannes in Johannes 1, Vers 14. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesaja schaut aber nicht nur den Thron Gottes, er sieht auch eine Schar von Engeln rings um den Thron. Er darf einen Blick in eine Welt tun, die in ehrfurchtsvoller Hingabe, freiwilligem Gehorsam und tiefster Anbetung lebt. So etwas hatte er in seinem Volk bisher vergeblich gesucht. Eine solche Hingabe, eine solche Anbetung Gottes. Ein Seraphim ruft dem anderen zu und spricht: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Johannes hat uns so etwas Ähnliches berichtet in Offenbarung 4, Vers 1 bis 12. Auch er hatte eine ähnliche Schau. Seraphim standen oben über ihm, lasen wir gerade in Vers 2. Das ist übrigens das einzigste Mal, dass diese Engel in der Bibel erwähnt werden. Sie tauchen an keiner anderen Stelle noch einmal auf. Ein Ausleger bezeichnet sie als Feuerengel oder auch als die Brennenden. Und dieser Name wirft bereits ein Licht auf ihr Wesen und auf ihre leuchtende Erscheinung. Und dazu schreibt F.B. Meyer: Mit zwei Flügeln bedeckte jeder sein Angesicht. Damit drückte er seine Ehrfurcht vor Gott aus, den er nicht anzuschauen wagte. Mit zwei Flügeln bedeckte er seine Füße aus Demut, weil er sich als unwürdig erkannte. Und mit zwei Flügeln flog er, im Dienst Gottes. Wir können daraus lernen, dass nur ein Drittel unserer Zeit und Kraft in äußerer Tätigkeit umgesetzt werden soll, zwei Drittel dagegen in der Gemeinschaft mit Gott. Soweit diese Gedanken von F.B. Meyer. Nun ist ja keiner von uns ein Seraphim. Und es war uns bisher und wahrscheinlich auch nicht zukünftig möglich, zwei Drittel unserer Zeit in einer solchen Zurückgezogenheit zuzubringen. Und doch, denke ich, weist F.B. Meyer uns auf etwas hin, was wir auch in der Geschichte von Maria und Martha erkennen können und auch beim Daniel sehen. Maria setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seiner Rede zu. Und Jesus sagt von ihr, sie hat das gute Teil erwählt. Sie nahm sich Zeit zur Begegnung mit Jesus. Und von Daniel wissen wir, dass er sich dreimal am Tag aus seinem Tagesgeschäft zurückzog, sein Herz vor Gott ausschüttete und still wurde vor ihm. Und ich denke, auch wir brauchen solche Zeiten und sollten sie auch ganz bewusst in unserem Alltag einplanen, dass unser geistliches Leben nicht verflacht. Wir waren ja jetzt wochenlang durch Corona aus vielem herausgenommen, womit wir bisher beschäftigt waren. Manches war ohne Zweifel schwer und ist bis heute noch. Und ich denke, in manchen Punkten war es vielleicht sogar hilfreich, einmal so herausgenommen zu sein aus dem normalen Umtrieb. Haben wir uns diese Zeit auch dazu dienen lassen, vor Gott zur Ruhe zu kommen? Oder sind wir mehr oder weniger schon wieder zur bisherigen Tagesordnung übergegangen? Vermutlich ist keiner von uns zum Propheten berufen und auch vielleicht nicht unbedingt zum anderen besonderen Amt. Aber wozu wir alle berufen sind, wenn wir Jesus gehören, davon schreibt der Paulus in 1. Korinther 1, Vers 9. Wir sind berufen zur Gemeinschaft mit ihm. Wir sind berufen zur Gemeinschaft mit Jesus. Das heißt, wir sind dazu berufen, täglich in einer tiefen Freundschaft mit Jesus zu leben. Unser Herz wird aufleben und wird mit Frieden erfüllt sein, wenn wir uns Zeit nehmen zum Gespräch mit ihm und zum Lesen unserer Bibel. Wenn wir anfangen, auch seine Nähe zu genießen, uns über seine Liebe und Gnade zu freuen, wenn wir ihn loben und anbeten. Die Entschleunigung in den vergangenen Wochen und Monaten hat uns Gelegenheit und Zeit dazu gegeben, die Gemeinschaft mit Jesus ganz neu wieder zu suchen und zu pflegen. Aber ich möchte es noch einmal sagen, nun liegt wirklich die Versuchung wieder nahe, im Zuge der Lockerungen auch schnell wieder die alten Gewohnheiten aufzunehmen. Gott will die Zeit, die wir uns zur Gemeinschaft mit ihm nehmen, mit Ewigkeitsqualität füllen. Nützen wir es. Aber kehren wir nach dieser kleinen Exkursion, die uns eigentlich allen gilt, die wir Jesus gehören, berufen zur Gemeinschaft mit ihm, kehren wir nach dieser kleinen Exkursion zurück zu unserem Text. Von dieser Zeit an wusste Jesaja, Gott ist heilig. 29 Mal bezeichnet er ihn in seinem Buch als den Heiligen Israels. Und dieser heilige Gott sitzt auf einem Thron, der inmitten aller Stürme und Katastrophen nicht wankt, sondern fest bleibt. Gott ist und bleibt der unbedingte Herr des Weltgeschehens. Ein Herr, sagt Jakob Kröger, dem wir auch in der dunkelsten Nacht menschlicher Geschichte uns anvertrauen dürfen. Ein Herr, dem wir uns auch in der dunkelsten Nacht menschlicher Geschichte anvertrauen dürfen. Der ganze Himmel ist von diesem Ruf erfüllt, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Ein Seraphim ruft dem anderen zu. Und ich habe mich da auch gefragt, wollen die sich gegenseitig anspornen zum Lob Gottes? Oder wollen sie vielleicht sogar uns anspornen, es ihnen gleich zu tun? Wir wissen es aus unserem Text heraus nicht. Wir wissen nur so viel, dass einer des anderen Ruf aufnahm und weitergab. Und es muss so etwas Gewaltiges gewesen sein, dass die Grundfesten des Himmels dadurch in Schwingung gerieten. Also da ist bei uns noch nicht so weit bei unserem Gesang, bei unserem Loben. Eine zweite Überschrift, die Zubereitung Jesajas. Die Zubereitung Jesajas und dazu die Verse 5 bis 7. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe. Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm, und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde, und deine Sünde gesühnt sei. Im Licht dessen, den Jesaja auf dem Thron sieht, erkennt er seine eigene Unreinheit. Wehe mir, ich vergehe, ich bin verloren. In Kapitel 5 musste er als Bote Gottes 6-mal ein Wehe über sein Volk aussprechen und ihnen sagen, dass sie auf dem von ihnen eingeschlagenen Weg der frommen Heuchelei, des Hochmuts und der Habgier verloren gehen werden. Jetzt geht's hier um ihn selber. Jetzt geht's nicht um die Schuld anderer, sondern um seine eigene. Ich bin ein Mann von unreinen Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Jesaja kann nicht einstimmen in das Lob der Seraphim. Er weiß sich ausgeschlossen von der Gemeinschaft mit Gott. Er kann nur sein eigenes Todesurteil sprechen. Ich bin verloren. Er erkennt seinen unüberbrückbaren Abstand zwischen sich und dem heiligen Volk, dem heiligen Gott. Ähnlich lesen wir von Petrus. Auch er fällt mit den Worten, Herr, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, vor Jesus nieder. Und dann ist noch einmal etwas auffallend. Jesaja benennt eine konkrete Sünde. Ich bin ein Mann von unreinen Lippen. Wenn Gottes Geist uns von Sünde überführt, weist er uns immer auf eine bestimmte Sünde hin. Zum Beispiel auf eine Lüge in einem ganz konkreten Fall. Oder auf eine lieblose Bemerkung in einer bestimmten Situation oder auf ein unfreundliches, verurteilendes Wort. Jakobus schreibt in Jakobus 3, Vers 5 und 6, unsere Zunge, so klein sie auch ist, was kann sie nicht alles anrichten? Ein kleiner Funke setzt einen ganzen Wald in Brand. Mit einem solchen Feuer lässt sich auch die Zunge vergleichen. Sie kann eine ganze Welt voller Ungerechtigkeit und Bosheit sein, die uns und unser Leben vergiftet. Ein Zitat von Pastor Brandenburg: Erwachte Schuld kann unerträglich werden. Ihre Lösung kann nicht vom Menschen ausgehen. Sie muss von Gott kommen, der größer ist als jede Schuld. Und das erleben wir auch hier in Vers 6. Einer der Seraphim flog zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er vom Altar genommen hat. Mit der Kohle berührte er Jesajas Lippen. Und es hat den Eindruck ab, als ob dieser Seraphim gar nicht auf einen Befehl Gottes hätte warten müssen. Ehe überhaupt ein Befehl ergeht, eilt er mit dieser glühenden Kohle auf Jesaja zu. Bemerkenswert ist auch, dass Jesaja dieser Reinigung nicht ausweicht. Er bleibt stehen und lässt über sich ergehen, was sich an ihm vollziehen soll. Und wir können im Grund nur ein Stück weit erahnen, wie schmerzhaft diese Berührung gewesen sein muss. Die Kohle, die Jesajas Schuld tilgt, kommt vom Altar. Und dieser Altar ist ein Bild auf Golgatha, wo Jesus als das Lamm Gottes für unsere Sünden das Sühnopfer erwirkt hat. Und darauf hört nun Jesaja das lösende Wort: Deine Schuld ist weg und deine Missetat gesühnt. Und hierin liegt nun die Kraft, dass sich Jesaja mit diesem rufenden Herrn auf den Weg machen kann. Er tut sein Werk mit Menschen, denen er in königlicher Vergebung die Schuld abgenommen hat. Doch wunderbar. Eine dritte Überschrift, die Beauftragung Jesajas. Und dazu lese ich den Vers 8. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Jetzt kann Jesaja Gottes Stimme hören, der ihn fragt: Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Im Grunde richtet sich diese Frage Gottes gar nicht direkt an Jesaja, sondern sie ist ganz allgemein gerichtet an uns alle, würde ich sagen. Eigentlich müsste Jesaja und eigentlich müssten wir uns ja schämen nach allem, was uns an uns bewusst wurde und bewusst wird, an Versagen, an Schuld, an Lieblosigkeit, an unguten Worten. Eigentlich müsste man danach am Boden liegen. Aber das ist das Große an Gott. Er gedenkt unserer Sünden nimmermehr. Er wirft sie in die Tiefe des Meeres und wir dürfen befreit weitergehen. Und deshalb kann Jesaja nun auch in voller Freiheit sagen und antworten: Hier bin ich, Herr, nimm mich. Jesaja hat ja zu dem Zeitpunkt gar nicht gewusst, was jetzt auf ihn zukommen würde, was das für ihn bedeuten würde. Aber er ist bereit, sein Leben ganz und gar in Gottes Hand zu legen und dass er darüber verfügen kann. Gott gebraucht begnadigte Sünder, um sein Werk in dieser Welt zu tun. Darüber können wir nur staunen. Und er möchte auch uns dazu gebrauchen. Ich habe Schwester Brigitte Klenk gebeten, uns etwas davon zu erzählen und weiterzugeben, wie Gott in ihr Leben eingegriffen hat und wie er sie gebraucht. Und dass sie sich bloß einen Namen merken müssen, aber wir beide der gleiche. Also auch eine Schwester Brigitte.
Ja, auch von meiner Seite, grüß Gott, ich bin die Kleine zur Großen hier. So begrüße uns auch immer wieder. Hallo, große Schwester. Gottes Reden zu mir durch sein Wort, sein Ruf an mich, sein Eingreifen ins Leben, davon könnte heute Mittag sicher viele von Ihnen was erzählen. Wäre sich auch mal eine Bibelstunde füllen, Schwester Brigitte, wenn die verschiedenen Teilnehmer erzählen könnten, wie Gott zu Ihnen geredet hat und wie Gott in ihr Leben eingegriffen hat. Ja, bei mir war es ähnlich wie bei Jesaja. Sein Ruf an mich erging durch dieses Wort, das auch an Jesaja erging. Aber zum besseren Verständnis muss ich noch ein bisschen früher anfangen. Wir haben in unserem Dorf eine Diakonisse als Gemeindekrankenschwester. Als Kind war ich sehr oft ihr Patient, ganz oft. Mit Loch im Kopf, mit aufgeschlagenen Knien, Bruch habe nie was, aber vieles andere. Ich habe sie über alles geliebt, unsere Schwester Emilie. Sie war Diakonisse vom Mutterhaus in Schwäbisch Hall. Bei einem Jubiläum hat man mich in ihre Diakonissentracht gesteckt. Und man hat mit uns Kindern ein kleines Theaterstück eingeübt. Aber sehr. Ich weiß noch ganz genau, wie ich damals als 5-6-Jährige gedacht habe, so möchte ich Arme werden. Erster Anruf Gottes an mich, ich denke ja. Dann kam durch den plötzlichen Tod meiner Schwester eine ganz schwere Zeit in mein Teenie-Leben. Viele dunkle Stunden, Angst, Hoffnungslosigkeit, viele Fragen plagten mich. Wer konnte mir Antwort über Leben und Sterben und Ewigkeit geben? Bei meinem ersten Besuch hier in Aidlingen beim Pfingstjugendtreffen, wo mich ein Nachbarsmädchen oder Nachbarin aus einem anderen Ort mitgenommen hat, erlebte ich dann oder bekam ich dann die Antwort von Jesus selber. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. Und das wollte ich, das brauchte ich. Und ganz bald, auch ein Wunsch von mir kam dann auf, Jesus, der mein Licht jetzt geworden ist, besser kennenzulernen. Gerne wollte ich anderen ein Wegweiser zu Jesus sein. Inzwischen war ich in der Ausbildung in Schwäbisch Hall als Kinderkrankenschwester. Eine Freundin, die dort mit mir im Kurs war, lud mich ein zu einer Freizeit und ich fuhr mit. Dort antwortete mir Gott auf eine in mir sehr tief schlummernde Frage: Herr, was möchtest du aus meinem Leben machen? Wie kann ich für dich etwas bedeuten? Was kann ich für dich tun? Und als ich irgendwo in diesem Freizeitort ganz allein im Wald oder am Waldrand saß, sprach Gott mich an, genau durch dieses Jesaja-Wort. Fragte er, wen soll ich senden, wer will mein Bote sein? Und ich wusste ganz genau, Gott meint mich damit. Er will mich gebrauchen, um von seiner Liebe und von seiner Vergebung weiterzusagen. Gott meint mich. Und ich wollte ihm gehorchen und ihm mein ganzes Leben als Diakonisse zur Verfügung stellen. Bald darauf habe ich mich dann auch im Mutterhaus in der Bibelschule angemeldet und kam auch kurze Zeit später eine Zusage. Aber bald stellten sich auch die Zweifel ein. War das wirklich ein Ruf an mich? Galt es nicht nur dem Jesaja damals? Will Gott auch mich gebrauchen? Dazu kam, dass dort im EC im Jugendkreis ein junger Mann war, der kam und sagte, er weiß genau von Gott, dass ich seine Frau werden sollte. Und ich war schon immer kinderlieb, komme aus einer Gärtnerei. Ich weiß, meine Mutter hat so oft gesagt, kennst ein bisschen was schaffen, aber du tust immer anderer Leute Kinder hüten. Also ich habe schon Kinder schon immer sehr gern gehabt. Und könnte mir oder hätte mir auch vorstellen können, einmal viele Kinder zu haben. Der Zweifel war groß, aber ich betete, Gott, gib mir ein Zeichen. Gib mir nochmal ein Zeichen, ob dieser Ruf mir gilt oder ob ich in diese Anfrage an diesen jungen Mann, auf diese Anfrage eingehen soll. Und kurze Zeit später kam eine Karte von jemandem, den ich nur flüchtig kannte und der nichts von meinen Plänen und von meinen Zweifeln wusste, mit genau diesem Bibelvers draufgeschrieben. Wen soll ich senden? Wer will mein Bote sein? Ein paar Tage war ich dann wieder sicher, Herr, das ist jetzt deine Antwort. Aber dann kamen wieder die Zweifel. Sollte es ein Zufall sein? Ich feilschte mit Gott und sagte, Herr, ich verstehe dich nicht mehr. Legte auch meine Bibel zur Seite und war immer sehr bereit, in meinem Aufgabenbereich Spätdienst zu machen an dem Abend, wo meine Freunde zum Jugendbund, zur Jugendstunde gingen im EC. Ich wollte einfach Gott entfliehen, weil ich keine Antwort fand auf das, was ich Gott jetzt immer wieder gefragt habe, ob es wirklich sein Ruf an mich wäre. Und weil ich der Einzige im Kurs war, die damals schon ein Auto hatte, sollte ich an einem Samstagabend mit einigen aus dem EC zu einer Zeltevangelisation im Nachbarort fahren. Und sie fragten mich, fährst du uns dahin? Und weil ich bin, wie ich bin, konnte ich nicht Nein sagen, aber ich nahm mir fest vor in meinem Herzen, ich gehe nicht in dieses Zelt. Ich fuhr hin, wir kamen an dem Zelteingang an und in großer Schrift war wieder diese Frage zu lesen: Wen soll ich senden? Wer will mein Bote sein? Und jetzt brach ich buchstäblich zusammen, wie damals der Saulus, nur dass ich nicht blind wurde, sondern dass ich sehend wurde. Und mit einem Lied, das ich schon auswendig gelernt hatte damals auf dieser Freizeit, antwortete ich Gott und sagte: Jetzt, Herr, sieh, hier bin ich, mein König, ich weihe mich dir. Nimm, gebrauche mich, Herr, wie und wo du willst. Ach, ich weiß nicht, was irgend noch Wert hat, ist irgend an mir, nicht, wenn du mich nicht selber erfüllst. Und dann dieser Refrain: Mach, was klein dir, mir klein, was dir groß ist, mir groß, dass ich folge dir, Jesus, allein. Mach vom eigenen Sinn, von mir selber mich los, lass ein brauchbares Werkzeug mich sein. Und so war es für mich ein ganz klarer Wegweiser. Ich ging in die Bibelschule, ich wurde als Diakonisse eingesegnet und bei meiner Einsegnung bekam ich das Versprechen Gottes wieder aus Jesaja. Es kommt ein bisschen später, ist in Kapitel 66, wo es heißt: Die Hand des Herrn wird sich kundtun an seinen Knechten und Mägden. Und Gott hat es bis zu diesem Tag gehalten. Nie hat er seine Hand von mir weggenommen oder konnte ich mich seiner Hand entziehen. Ob ich durch Ungehorsam, Eigenliebe, Trägheit oder vielleicht auch durch eigene gute Werke, ja, mir selber leben wollte oder ob ich auch mit Freuden auf seinem Weg ging. Nie habe ich es bereut, auf diese Frage Gottes geantwortet zu haben. Hier bin ich, Herr. Und ich sage es auch heute, nicht jeden Tag, aber fast jeden Tag: Herr, hier bin ich. Ich gehöre dir. Ich gehöre dir, dem großen Gott und Herrn. Nimm mich, gebrauche mich, wie und wo du willst. Ich war dann viele Jahre in der Kinder- und Jugendarbeit und durfte Kindern und Jugendlichen die frohe Botschaft von Jesus sagen. Und jetzt darf ich in Bibelstunden, Frauenbibelkreis, Altenheimgottesdienst die frohe Botschaft weitersagen. Auch bei Besuchen, bei kranken Menschen, bei sterbenden Menschen kommt mir viel Offenheit entgegen. Jetzt in der Corona-Zeit, wo ja vieles oder ich möchte sagen fast alles wegfiel, hat Gott mir auch etwas aufs Herz gelegt. Und zwar, dass wir, ich wohne in einer Hausgemeinschaft mit 10 Familien, mit 10 Wohnungen, dass wir jeden Abend um 7 Uhr, da läuten bei uns in Laufen die Glocken, und da haben wir zusammen das Vaterunser gebetet, vom Balkon aus, jeder stand auf seinem Balkon. Und auch die Nachbarhäuser habe ich dazu eingeladen. Und dann haben wir jeden Abend ein Lied gesungen. Ich habe 7 Wochen mit dieser Umgebung, viele kamen auch an die Straße, die es gehört oder erfahren haben, haben sich im Abstand hingestellt. Jede Woche ein anderes Lied in die Briefkästen geworfen und die Menschen waren sehr gerne bereit. Und wenn ich mal kurz nach 7 nicht auf dem Balkon erschien, dann kam schon das Fragen und das Rufen, Schwester Brigitte, was ist heute Abend und so. Ja, es war eine ganz besondere Zeit. Ein Mitsänger oder Mitbäder oder Mithörer sagte mir mal in der Tiefgarage, Schwester, ich bin ja ein Zweifler, aber ich komme doch zum Nachdenken. Und ich habe dann kurz erzählt, dass Gott besonders auf die Zweifler acht hat, und von Petrus erzählt und habe gesagt, ich bete für sie. Und dann hat er gesagt, das ist schön, das sollen sie tun. Nein, das müssen sie tun. Wenn sie glauben, dann müssen sie für die Zweifler beten. Das nur ein Erleben. Ein Anruf Gottes, der mich erreicht hat, ist Besuche und Betreuung in Gefängnissen. Das Wort, das ich vorher schon ganz oft gelesen habe, ich bin gefangen gewesen und ihr habt mich besucht, Jesus einmal sagt, hat mich eines Tages ganz, ganz tief getroffen. Und wenn ich von Laufen nach Eidlingen fahre, sehe ich immer wieder den hohen Asberg vor mir. Und jedes Mal hat es mich wieder innerlich gerissen. Und ich habe gebetet, Herr, wenn das dein Drängen ist, dann sag es mir ganz genau. Wenn aber nicht, wenn das jetzt nur ein Wunsch von mir ist, dann nimm es wieder weg. Aber es ging nicht weg. Ich fahre nicht jede Woche nach Eidlingen, aber es hat mich auch gedrängt, ohne den hohen Aschberg zu sehen. Und so sagte ich ja und ging. Ein Dienst, der mir sehr viel bedeutet, auch wenn er oft mit viel Schwerem verbunden ist. Ein Beispiel möchte ich Ihnen zum Schluss erzählen aus dieser Gefangenenarbeit. Kein schweres, sondern ein schönes, gibt auch Schönes. Ein Mann, bei dem ich gerade die Betreuung habe, hatte seinen 30. Geburtstag und er hat mich beim Besuch davor gefragt, kommst du an meinem Geburtstag? Und dann muss ich ja immer auch als Betreuer anmelden. Und ich konnte es ihm nur vage versprechen, aber ich bekam einen Termin an seinem Geburtstag. Es ist ein Mann, der keinen Besuch bekommt außer mir und auch keine Post. Und ich habe gedacht, ich möchte ihm was mitbringen. Habe bei der Anstaltsleitung gefragt, ob ich ihm ein Buch mitbringen darf, wo ein Gefangener beschreibt, wie er ihm, oder ein Inhaftierter, ehemaliger Inhaftierter beschreibt, wie er im Gefängnis durch das Lesen der Bibel zum Glauben kam, der Bibelraucher, vielleicht kennen es manche von Ihnen. Und ich durfte es tatsächlich mitbringen bei meinem Besuch. Dann habe ich lange nichts gehört, beziehungsweise dann kam Corona. Und ich habe ihm geschrieben und er hat mir wieder geschrieben und er hat mir 2-3 Mal geschrieben, bis ich wieder geantwortet habe. Eines Morgens bekam ich einen Anruf von der JVA mit der Anfrage, Schwester Brigitte, ihr zu betreuender Justizhäftling lässt mir keine Ruhe. Ich soll doch anrufen und fragen, ob Sie krank sind, weil jetzt auf 2 Briefe keine Antwort kam. Sie können sich vorstellen, ich habe ganz schnell wieder geschrieben, dass es mir gut geht, dass ich gesund bin und dass ich ja noch ein paar andere Aufgaben habe. Aber Sie merken vielleicht, wie die Menschen sehr, sehr warten. Nicht nur auf unsere Besuche, sondern auch auf unsere Gebete. Und ich möchte es Ihnen hier einfach auch aufs Herz legen, wenn Sie daran erinnert werden, beten Sie für die Menschen, die im Gefängnis sitzen. Dann kurz darauf bekam ich Post von ihm und er schrieb mir, ich lese jetzt in deinem Buch und freue mich immer, wenn Post von dir kommt. Jede Karte trifft bei mir ins Schwarze. Auch immer wieder eine Bitte, dass Gott mir die rechte Karte, das rechte Wort gibt, was ich ihm beilegen oder wo ich ihm draufschreiben soll. Sie merken vielleicht, wie abhängig ich von Gott bin, auch in vielen anderen Aufgaben. Durch sein Wort, durch die Bibel und durch viele andere Möglichkeiten, wo er immer wieder zu meinem Herzen redet und mir seine Anweisungen gibt. Und meine Bitte zu Gott ist, dass sein Reden zu meinem Herzen nie aufhört, bis zu meinem letzten Atemzug. Das wünsche ich mir und das wünsche ich jedem, der Jesus nachfolgt.
Ganz vielen Dank. Ja, noch ein bisschen müssen wir in unserem Text weitermachen. Mit einem vierten Punkt, der Auftrag. Nach Jesajas Schuldbekenntnis und seiner Reinigung und seiner Bereitschaft, hier bin ich, hört er nun Gottes Auftrag. Und Pastor Brandenburg sagt, Prophet unter seinen Brüdern kann nur sein, wer zuvor das Verlorensein, sein eigenes Verlorensein, aber auch die Barmherzigkeit Gottes erlebte. Ich lese Vers 9 und 10. Und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk, höret und versteht's nicht, seiet und merket's nicht. Verstocke das Herz dieses Volks und lasse ihre Ohren taub und ihre Augen blind, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Also der Auftrag Jesajas würde darin bestehen, die Blindheit einiger Leute noch größer, ihre Taubheit noch schlimmer und ihr Herz noch unempfindlicher zu machen. Gott hat nicht bewusst dafür gesorgt, dass sie blind, taub und hartherzig werden, sondern sie hatten sich Kräften und Einflüssen ausgesetzt, die ihre Herzen unempfänglich, ihre Ohren schwer und ihre Augen trübe machten für Gottes Reden. Sie fühlen sich stark und sie freuen sich an ihren politischen Erfolgen, aber ihre wirkliche Lage vor Gott erkennen sie nicht. Und je mehr sie der Wahrheit widerstehen würden, desto weniger würden sie imstande sein, sie auch noch annehmen zu können. Interessanterweise fragt Jesaja nicht nach dem Warum, auch nicht nach dem Wozu, also warum tust du das und wozu soll das gut sein? Er akzeptiert Gottes Handeln und beugt sich unter Gottes Entscheidung und fragt stattdessen, wie lange, Herr? Das kann doch nicht das Letzte sein. Und er antwortet ihm Gott in Vers 11, bis die Städte wüst werden, ohne Einwohner, und die Häuser ohne Menschen und das Feld ganz wüst daliegt. Es sieht hier wirklich so aus, als wäre alles zu Ende mit Israel. Als wäre es aus mit diesem Volk, das doch Gottes Volk ist. Aber dann ganz am Schluss steht noch ein Wort vom Wurzelstock, von einem heiligen Samen, in Vers 13b. Wie bei einer Eiche und Linde, von denen beim Fällen noch ein Stumpf überbleibt, ein heiliger Same wird solcher Stumpf sein. Ein Überrest sollte bleiben, der im Gericht nicht seinen Untergang, sondern seine Läuterung erlebt. Und dieser Überrest wird hier mit dem Stumpf eines gefällten Baumes verglichen. Und aus diesem Stumpf sollte ein heiliger Same hervorgehen. In Hoffnung für alle ist zu lesen, aus diesem Wurzelstock wird einmal etwas Neues erwachsen. Ein Volk, das mir gehört. Ja, wenn Gott auch Leiden und Gericht schickt, so ist er doch nicht und niemals ein Gott gegen uns. Er möchte, dass wir mit ihm leben. Er möchte, dass wir ihm vertrauen. Er ist und bleibt durch alles hindurch, auch durch manches Schwere hindurch, Gott mit uns, Immanuel. Jeremia schreibt in seinem Buch, denn ich weiß, was für Gedanken über euch habe. Gedanken, des Friedens und nicht des Leides, euch eine Zukunft und Hoffnung zu geben, spricht der Herr. Vielleicht erinnern wir uns noch an die Frage, die ich ganz am Anfang stellte. War Jesaja etwas Besonderes, dass er eine solche Gottesschau erleben durfte? War er besonders qualifiziert, besonders begabt, dass er mit einem solchen Prophetenamt betraut wurde? Was würden Sie antworten, nachdem Sie jetzt seine Berufungsgeschichte gehört haben? Wäre ich für ja? Jesaja war was Besonderes. Wäre ich für ja? Der hebe jetzt mal seine Hand. Also, ist auch jemand für nein? Sind ganz viele, sind zögerlich. Also ich habe sie ein bisschen aufs Glatteis geführt. Gottes Ruf knüpft nie an irgendwelche menschlichen Vorzüge an. Weder beim Jesaja, noch beim Jeremia, noch bei Mose, noch bei der Schwester Brigitte Klink, noch bei der Schwester Brigitte Schweda. Das können wir wirklich aus ganzem Herzen bezeugen, sondern er knüpft an unseren Gehorsam an, an unsere Bereitschaft, seiner Berufung, seinem Ruf zu folgen. Das ist das Entscheidende, nicht was wir mitbringen. Und er macht es bei jedem wieder anders, wirklich. Das haben wir auch am Zeugnis von Schwester Brigitte gesehen. Und wir können nur sagen, alles ist Gnade. Alles ist Gnade. Ich bete noch zum Schluss. Und Herr, alle, die wir dir gehören und hier sitzen, sind zur Gemeinschaft mit dir berufen. Und das wollen wir einfach auch uns rufen lassen, immer wieder. Dir liegt daran, die Freundschaft mit uns zu pflegen. Ich möchte dir danken, dass du auch bis zum heutigen Tag noch Menschen in deinen Dienst rufst, dass du uns gerufen hast, dass du Aufträge hast, auch für uns hier. Lass uns wach sein für dein Reden zu uns und lass uns bereit, deinem Anruf dann auch im Gehorsam zu folgen. Und wir danken dir, dass du Schwester Brigitte geführt hast, dass du sie ja, an manche Aufgaben gestellt hast, dass du ihr viele Kinder in ihrer Arbeit auch geschenkt hast, in den Kinder- und Jugendstunden und Freizeiten. Und wir danken dir auch, Herr, dass du sie zu einem Segen machen willst in den Begegnungen mit den Gefangenen, auch in dem, was sie schreiben soll, was für Worte sie schicken soll. Segne du sie und segne die, mit denen sie Begegnung hat und lass sie einfach wach werden für dich. Lass sie fragend werden, lass sie hungrig werden nach dir. Danke, Herr, dass du jeden Einzelnen kennst. Danke, dass du auch uns kennst. Und wir möchten uns dir jetzt anbefehlen wieder für die vor uns liegende Woche. Danke, dass du mit jedem von uns gehst und weißt, was wir brauchen. Amen. Ja, jetzt bleibt mir noch, Sie wieder herzlich einzuladen für den kommenden Sonntag zur Bibelstunde mit Schwester Christa Weig. Ich möchte einfach auch dazu ermutigen, andere einzuladen, wieder das Geschenk der Gemeinschaft zu nützen. Wir haben noch zahlreiche freie Plätze, also ich denke, wir brauchen keine Sorge haben, dass wir keinen Platz finden. Zur Not bei schönem Wetter könnte man auch noch im Freien Sitzplätze anbieten. Und wenn jemand mal vergessen haben sollte, sich telefonisch rechtzeitig anzumelden oder vielleicht zu den Kurzentschlossenen gehört, man darf auch so kommen, wir schreiben Ihren Namen und Ihre Telefonnummer dann bei Ihrer Ankunft auf. Plus auch zum Wissen. Und jetzt wünsche ich Ihnen von Herzen eine gute Woche. Bleiben Sie behütet. Ja, bis zum nächsten Sonntag.